Rot-Weiß-Rot, Podcast des Auslandsösterreicher Weltbundes AÖWB.
Diese Folge des Rot-Weiß-Rot-Podcasts wurde bis zum 11. August 2024 erstellt. Nachfolgende Entwicklungen der Nachrichtenlage konnten daher nicht berücksichtigt werden.
Beginnen wir mit einem Rückblick auf innenpolitische Ereignisse der vergangenen Monate. Bei der EU-Wahl am 9. Juni erzielten, wie erwartet, rechte Parteien in mehreren Ländern große Erfolge, darunter in Italien und Frankreich. Auch in Österreich wurde die FPÖ stärkste Kraft und lag damit zum ersten Mal bei einer landesweiten Wahl auf Platz 1. Insgesamt bleibt das klar pro-europäische Lager im Europaparlament aber weiter das mit Abstand größte. Ursula von der Leyen wurde vom EU-Parlament als Kommissionspräsidentin bestätigt, Roberta Metsola als Präsidentin des Europaparlaments wiedergewählt. Als EU-Kommissar schickt Österreich Finanzminister Magnus Brunner von der ÖVP nach Brüssel. Welches Ressort er erhält, steht noch nicht fest. Was hat sich für Österreich im EU-Parlament geändert? Für die Alpenrepublik sitzt diesmal ein Abgeordneter mehr in Straßburg und Brüssel. Die FPÖ verfügt mit 6 Personen nun über die meisten heimischen Mandatare. Danach folgen ÖVP und SPÖ mit jeweils 5. Das Schlusslicht bilden Grüne und Neos mit jeweils 2 Abgeordneten. Der langjährige ÖVP-Europaparlamentarier Ottmar Karas trat zur Wahl nicht mehr an. Ende Juni trübte sich in Österreich das Klima der türkis-grünen Koalition dann massiv ein. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler stimmte spontan und gegen den ausdrücklichen Willen der ÖVP dem EU-Renaturierungsgesetz zu. Mit der Verordnung zur Wiederherstellung der Natur soll die Biodiversität verbessert werden. Die ÖVP zeigte die grüne Regierungsvertreterin nach ihrem Ja zu dem Gesetz wegen Amtsmissbrauchs an und brachte eine Nichtigkeitsklage beim EuGH ein. Die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner vorzeitig beenden wollte Bundeskanzler Karl Nehammer dann aber doch nicht. Man raufte sich zusammen, um noch einige Gesetzesvorhaben auf Schiene zu bringen und die Legislaturperiode geregelt zu beenden.
Was bringt der Herbst innenpolitisch? Österreichs Bevölkerung wird erneut zu den Urnen gerufen. Am 29. September wählt sie zum einen den Nationalrat, in Vorarlberg und der Steiermark kurz danach auch den Landtag. Ob sich der Rechtsruck bei den Europawahlen auch auf die Nationalratswahl auswirkt, wird sich zeigen. 9 Listen stehen bundesweit zur Wahl. Die FPÖ hofft nach dem jüngsten Erfolg auf Platz 1. ÖVP und SPÖ wollen um den Kanzlersessel mitmischen. Ein Match um Platz 4 wird zwischen Grünen und Neos erwartet. Die Bierpartei hat Chancen auf den Einzug. Die KPÖ laut Umfragen von Mitte August eher nicht. Auch die beiden Listen Madeleine Petrovic und Keine finden sich in allen Bundesländern auf dem Stimmzettel.
Mit welchen Positionen gehen die Parteien in den Wahlkampf? Bundeskanzler Karl Nehammer will mit mehr Wirtschaftswachstum, wie er sagt, das Budget stabilisieren und sieht nach Jahren von Milliardendefizits keine Notwendigkeit für ein Sparpaket. Mehrere Wirtschaftsexperten hatten dazu geraten. Die ÖVP will stattdessen Unternehmen und Industrie entlasten und ihnen die Möglichkeit für Investitionen geben. Den Rotstift ansetzen will Nehammer hingegen bei der Sozialhilfe und schlägt eine 5-jährige Wartefrist für Zuwanderer vor, bevor sie Sozialhilfe bekommen.
Erwartungsgemäß gegen Einsparungen bei Pensionen, Bildung und Gesundheit spricht sich die SPÖ aus. Parteichef Andreas Babler plädiert für Steuern für Superreiche, setzt, wie die ÖVP, aber auch auf Wirtschaftswachstum, etwa durch Investitionen bei der Energie- und Verkehrsinfrastruktur. Finanzieren sollen das private Unternehmen, der Staat solle entsprechende Gesetze, Genehmigungen und Garantien zur Verfügung stellen. Auch Babler sieht sich im Match um den Kanzlersessel.
Das Kernthema der FPÖ und der Parteichef Herbert Kickl heißt unverändert Migration. Außerdem positioniert sich die FPÖ gegen die breite Unterstützung der Ukraine im Kampf gegen den Aggressor Russland. Auch bedient sie Zweifel am Klimawandel und hält das Thema Corona am Köcheln. Klares blaues Wahlziel ist das Kanzleramt.
Die Grünen mussten in der Regierung mit den Schwarzen so manche Kompromisse eingehen. Zuletzt emanzipierte sich die Ökopartei aber ein wenig und sorgte mit Aktionen wie der Zustimmung zur EU-Renaturierungsverordnung für innerparteiliche Begeisterung. Bei der Wahl sieht es nach einem knappen Match mit den Neos um Platz 4 aus.
Erklärtes Ziel der Neos ist eine Regierungsbeteiligung, die sich freilich nur in einer Dreiervariante ausgehen dürfte. Man wolle Reformen dort umsetzen, wo seit Jahrzehnten Stillstand herrsche, nämlich in den Bereichen Bildung, Entlastung und Antikorruption, sagte Chefin Beate Meindl-Reisinger.
Die Kommunisten befinden sich zwar seit Monaten im Aufwind und gaben auch bei der EU-Wahl ein deutliches Lebenszeichen von sich, derzeit ist ein Einzug der KPÖ ins Parlament laut Umfragen aber nicht realistisch.
Das könnte jedoch der Bierpartei gelingen. Über inhaltliche Vorstellungen für die Bundespolitik hält sich Parteigründer Dominik Vlasny, auch bekannt unter seinem Künstlernamen Marco Pogo, allerdings äußerst bedeckt. Die Partei, die als Satireprojekt des Punkrock-Sängers startete, schaffte zuletzt einen vielbeachteten Erfolg bei der Bundespräsidentenwahl 2022.
Die neu gegründete Liste Madeleine Petrovic ging aus ehemaligen Grünen und Vertretern einer Initiative grüner Impfgegner hervor. Für sie liegen bis dato keine Umfragewerte vor, genauso wenig wie für die linksprogressive Partei keine. Im Sinne von keine von denen.
Noch ein wichtiger Hinweis: Haben Sie sich in die Wählerevidenz eintragen lassen? Wenn nicht, tun Sie es noch jetzt. Der Eintrag gilt für 10 Jahre und greift dann für alle künftigen Wahlen.
Kommen wir nun zur Wirtschaft und zur Diskussion über die Abhängigkeit von russischem Gas. Zitat: Wir sind von Gazprom nicht mehr abhängig. Zitat Ende. Damit ließ OMV-Chef Alfred Stern Ende Juli aufhorchen. Um aus dem Gasliefervertrag aussteigen zu können, pocht das Unternehmen auf die genaue Einhaltung des Vertrages durch den russischen Gazprom-Konzern. Denn wenn die Ukraine ab Jahresende, wie angekündigt, den Gastransitvertrag mit Russland nicht verlängert, wird es für Gazprom unmöglich, dies zu tun. Lieferort ist die slowakisch-österreichische Grenze. Das könnte Optionen für ein Exit-Szenario schaffen. Die OMV sei auf das russische Gas nicht mehr angewiesen, sagte Stern. Anfang Juli hatte das Klimaministerium angekündigt, den Gasvertrag der OMV mit Gazprom von einer Kommission prüfen zu lassen. Diese soll auch Einblick in den bis 2040 laufenden Vertrag bekommen. Dessen Inhalt kannte bisher nur die OMV. Bekannt ist nur, dass eine sogenannte Take-or-Pay-Klausel vereinbart wurde. Das heißt, Gazprom liefert und die OMV muss zahlen, auch wenn sie das Gas nicht benötigt. Und das ist scheinbar mittlerweile der Fall. Die OMV sei nicht länger abhängig von diesen Lieferungen, hieß es. Sie habe die Abnahmemengen von Gazprom gegenüber vor dem Ukraine-Krieg signifikant reduziert. Über 2 Jahre habe man an einer Diversifizierung der Quellen für Gas und der Transportwege gearbeitet, hieß es. Auch wenn das russische Gas ausbleibt, können nun alle Vertragskunden beliefert werden, betonte der Konzern. Die vom Ministerium eingesetzte Kommission soll unter anderem untersuchen, ob es einen Weg gibt, aus dem Vertrag auszusteigen. Im Herbst sollen erste Ergebnisse vorliegen. Ein Abschlussbericht wird bis Jahresende erwartet. Zwischen der OMV und Gazprom laufen derzeit mehrere Verfahren vor Schiedsgerichten.
Was unternimmt die OMV noch, um unabhängiger vom russischen Gas zu werden? Beim Gasprojekt Neptun Deep im rumänischen Schwarzen Meer ist die OMV laut ihrem Chef mitten in der Umsetzung. Er geht nach wie vor davon aus, nächstes Jahr mit den Bohrungen zu beginnen und Anfang 2027 in Betrieb zu gehen. Es ist dies Europas größtes Offshore-Projekt und soll Rumänien zum größten Gasproduzenten in der EU machen. Die Produktion dort verursacht Stern zufolge geringe CO2-Emissionen und ist bei weitem umweltverträglicher als Flüssigerdgas, das sogenannte LNG. Im Juni hat der Mineralölkonzern auch von Total Energies alle Anteile am Öl- und Gasfeld Khan Asparuh im bulgarischen Schwarzen Meer übernommen. Wie außerdem bekannt wurde, hat sich die OMV weitere Gaspipeline-Kapazitäten bis 2029 gesichert. Dies ermöglicht dem Konzern, zusätzliche Leistungsmengen aus Deutschland zu übernehmen.
Gas, Öl, Erneuerbare. Wie setzt sich Österreichs Energiemix eigentlich zusammen? 23% der Energie stammen aus Gas, mehr als ein Drittel aus Erdöl und nur ein Drittel aus erneuerbaren Energieträgern. Auf russisches Gas entfällt weiterhin der Löwenanteil an den Importen. Zuletzt stiegen die Werte wieder und lagen im heurigen Mai bei 90% nach 81% im April. Das zeigt das Energiedashboard des Klimaministeriums, das sich aus Daten der E-Control speist. Zum Vergleich, zu Beginn des Ukraine-Krieges lag der Anteil bei 79%. Das soll sich jetzt aber wirklich ändern. Die türkis-grüne Koalition hat sich Anfang August darauf geeinigt, bis 2027 aus russischen Erdgaslieferungen auszusteigen. Eine Strategie dazu muss allerdings erst erarbeitet werden. Durch seine eigene Produktion deckt Österreich etwa 9% des inländischen Bedarfs an Erdöl und rund 8% an Erdgas. Es gab im Vorjahr auch Funde von Öl und Gas durch Bohrungen in Österreich. Zwei Bohrungen für geologische Gasspeicherungen waren ebenfalls erfolgreich. Die OMV-Gasspeicher in Österreich sind Stand Juli zu 86% gefüllt. Der heimische Gasverbrauch liegt im laufenden Jahr, gerechnet bis 12. Juli, rund ein Viertel unter dem Durchschnitt der Jahre 2018 bis 2022. Das importierte Erdöl stammt aus unterschiedlichen Lieferländern, darunter Kasachstan, dem Irak und Saudi-Arabien. Aus Russland wird seit Februar 2022 kein Erdöl mehr importiert.
Rot-Weiß-Rot, Podcast des Auslandsösterreicher Weltbundes AÖWB.
Weiter geht es mit einem Herzensthema vieler Auslandsösterreicher, der Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft. Viele Österreicherinnen und Österreicher, die ihren Lebensmittelpunkt im Ausland haben, stehen irgendwann vor der Entscheidung. Nehmen sie die Nationalität ihrer Wahlheimat an oder bleiben sie österreichische Staatsbürger? Derzeit verliert man seine Nationalität, wenn man die Wahl zugunsten einer anderen Staatsangehörigkeit trifft und keinen entsprechenden Antrag stellt. Selbst dann wird nur in wenigen Fällen die Beibehaltung genehmigt. In der Praxis würden entsprechende Anträge aufgrund restriktiver und schwammiger Regelungen kaum positiv entschieden, heißt es. Die Bürgerinitiative Klare und erreichbare Kriterien zur Beibehaltung der Staatsbürgerschaft fordert nun genau dies. Klare und nachvollziehbare Kriterien zur Beibehaltung der österreichischen Staatsbürgerschaft und hat bis zur Übergabe an die Parlamentsdirektion die erforderlichen Unterschriften um das 12-fache übertroffen. Insgesamt haben sie 6.451 Österreicher aus 34 Ländern unterzeichnet.
Der Initiator und Erstunterzeichner Philipp Rader freut sich über den großen Zuspruch. Zitat: Wir haben Listen aus 5 Kontinenten erhalten, von 16 bis 100-Jährigen. Zitat Ende. Gemeinsam mit der Bürgerinitiative hat er den vom Rechtsanwalt Balázs Esteghlár erarbeiteten, verbesserten Gesetzesentwurf mit neuem Kriterienkatalog eingereicht. Dieser wurde in Esteghlárs Kommentar zum Staatsbürgerschaftsgesetz im Februar im Rahmen einer Podiumsdiskussion mit dem Weltbundpräsidenten Werner Götz vor rund 80 Ehrengästen und politischen Entscheidungsträgern öffentlich präsentiert. Wird ein Antrag auf Beibehaltung abgelehnt, verursacht das mitunter große Probleme im privaten Umfeld. So kann der Aufenthaltstitel in der Wahlheimat, in der man vielleicht eine Familie gegründet hat, bei der Rückkehr nach einem längeren Österreich-Aufenthalt wackeln. Gibt man wiederum die österreichische Staatsbürgerschaft auf, wäre es zum Beispiel extrem schwierig bis unmöglich, sich für längere Zeit um seine Eltern in Österreich zu kümmern, heißt es von Betroffenen.
Die Bürgerinitiative ist eine Gemeinschaftsaktion von beibehaltung.at und doppelstaatsbürger.at. Der Weltbund begleitet die Initiative seit der Weltbundtagung 2023 offiziell. Seit vielen Jahren setzt sich der Weltbund dafür ein, dass Auslandsösterreicher ihre österreichische Staatsbürgerschaft beibehalten können, wenn sie die Staatsbürgerschaft ihres Wohnsitzlandes annehmen wollen. Weltbund-Vizepräsidentin Edith Pürschel warnt davor, auf die wertvolle Erfahrung der ganz oder temporär Ausgewanderten zu verzichten.
Wenn Österreich sie ausbürgert, gehen ihr Potenzial, ihre Expertise und ihre Wirtschaftskraft dem Land für immer verloren.
Seit Juli ist die Bürgerinitiative auf der Parlamentswebseite online. Dort können Unterstützungserklärungen und Stellungnahmen abgegeben werden, wovon bereits zahlreich Gebrauch gemacht wurde. Frühestens im Herbst wird die Initiative erneut im Petitionsausschuss behandelt. Bis dahin kommt es darauf an, möglichst viele weitere Unterstützungserklärungen und Stellungnahmen zu sammeln. Also bitte fleißig mitmachen. Der Weltbund wird seine Gespräche mit den Entscheidungsträgern in Bund und Ländern fortsetzen, um die Beibehaltung auf Antrag für all jene zu erreichen, die aufgrund persönlicher oder beruflicher Gründe eine zweite Staatsbürgerschaft annehmen wollen.
Beim nächsten Beitrag geht es um die europäische Demokratiehauptstadt Wien. Ab Oktober übernimmt die Bundeshauptstadt ein Jahr lang diesen Titel von Barcelona und will mit einer Reihe von Initiativen und Veranstaltungen den sozialen Zusammenhalt der Wienerinnen und Wiener stärken. Mit der Aktion sollen die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten der Menschen in ihrem direkten Lebensumfeld weiter ausgebaut werden. Zur Mitarbeit eingeladen ist laut einer Aussendung die Zivilgesellschaft, also Organisationen, Vereine und alle, die sich für mehr Demokratie einsetzen. Außerdem will die Stadt bestehende Wiener Demokratieprojekte international als Vorzeigebeispiele positionieren und ihre Bekanntheit damit stärken. Dazu zählen das Wiener Klimateam, das Kulturlabor im Gemeindebau, die partizipative Kinder- und Jugendmillion sowie der Kundinnenrat des Fonds Soziales Wien.
Auch spielerisch will man den Zugang zu Demokratie fördern, etwa mit dem Videospielformat Truth, Lies and Democracy. Das Format richtet sich an die Gaming-Community und hat den Kampf gegen Falschinformationen im Internet zum Inhalt. Unter dem Schlagwort Art of Democracy ist zudem ein künstlerischer Schwerpunkt geplant. Mehrere internationale Veranstaltungen wie die Act Now Mayors Conference sollen im Rahmen des Demokratiejahres in Wien stattfinden. Die Konferenz bringt Bürgermeister und Bürgermeisterinnen, Menschen aus Praxis und Wissenschaft sowie junge Leute aus Europa zusammen, um über lokale Lösungen für die globalen Krisen unserer Zeit zu diskutieren. Auch Preise werden vergeben, und zwar für die besten politischen Projekte Europas. Die Verleihung dieser sogenannten Innovation in Politics Awards und die Abschlusskonferenz finden 2025 ebenfalls in Wien statt. Wien ist nach Barcelona die zweite europäische Demokratiehauptstadt. Der Titel wird von der Non-Profit-Organisation European Capital of Democracy vergeben.
Und weil es so schön ist, hier noch zwei Titel, über die sich Wien freuen darf. Die Bundeshauptstadt gilt erneut als die lebenswerteste Stadt der Welt. Zum dritten Mal in Folge kürte der britische Economist Wien, diesmal vor Kopenhagen, Zürich und Melbourne. Auch mit der Auszeichnung als transparenteste Gemeinde Österreichs kann Wien zufrieden sein. Hinter der Bundeshauptstadt folgen Graz und Linz. Als Problemfelder gelten allerdings die öffentliche Beschaffung und Veräußerungen. Der Index wird von Transparency International Austria seit 4 Jahren erstellt. Am Schluss noch ein Ranking, das Österreich als Ganzes auszeichnet. Auf dem weltweiten Peace Index liegt die Alpenrepublik auf Platz 3 der friedlichsten Länder. Platz 1 nimmt Island ein, gefolgt von Irland. Das traurige Schlusslicht bildet der Jemen. Mit 92 Ländern sind so viele Nationen wie noch nie seit 1945 in Konflikte verwickelt.
Werfen wir erneut einen Blick auf die europäische Kulturhauptstadt 2024, Bad Ischl Salzkammergut. 23 Gemeinden im Salzkammergut bilden diese Kulturhauptstadt Europas, 19 davon in Oberösterreich und 4 in der Steiermark. Intendantin Elisabeth Schweger sieht nach dem ersten Halbjahr einen vollen Erfolg und zieht positive Bilanz. Mit 220.000 Besuchern und 130 Projekten sprechen die Zahlen für sich, meint sie. Die Region sei in Bewegung gekommen und näher zusammengerückt, was sich auch in der neuen Wortschöpfung Salzkammergütler zeige. Die bisher meisten Besucher zogen die Ausstellung Sudhaus – Kunst mit Salz und Wasser in der Bannerstadt Bad Ischl sowie die Ausstellungstrilogie zum Kunstraub durch die Nazis im Linzer Lentos Kunstmuseum in Bad Aussee und in Laufen an. Auf großes Interesse stießen auch die sogenannten Wege des Widerstands. Das sind geführte Wanderungen auf Fluchtrouten und zu Verstecken der NS-Widerstandskämpfer.
Nicht nur Intendantin Schweger, auch der Tourismus freut sich. Trotz Nebensaison ging in Bad Ischl von Jänner bis April die Zahl der Ankünfte um 36% nach oben, jene der Nächtigungen um 21%. Auch die Kulturhauptstadtregion insgesamt verzeichnete steigende Zahlen. Auch der 200. Geburtstag des Komponisten, Organisten und Hochschullehrers Anton Bruckner sorgte am 15. Juni für ein Aufeinandertreffen von Kulturhauptstadt und Brucknerjahr. Unter dem Titel Bruckners Salz erklangen in einer Produktionshalle der Saline Ebensee Motetten und Sinfonieteile, zudem wurde improvisiert. Den musikalischen Abend bestritten das Bruckner Orchester Linz sowie Chöre des Oberösterreichischen Chorverbands.
Was wäre ein österreichischer Sommer ohne Festspiele? Zuerst natürlich einmal jene in Salzburg. Jubel gab es für die Eröffnungsoper Capriccio. Christian Thielemann und die Wiener Philharmoniker zeigten mit einem hochkarätigen Solistenensemble, wie Richard Strauss Musik klingen muss. Für Begeisterung sorgte auch Romeo Castellucci's Oper Don Giovanni. Sie war neu einstudiert, aber nicht neu inszeniert und punktete trotzdem mit maximaler Wirkung. Festspielintendant Markus Hinterhäuser plante 6 große Schauspielproduktionen, darunter einen radikal entmystifizierten Jedermann, Salzburg-Debüts von den Regisseuren Tom Lutz und Christian Luper sowie eine multidisziplinäre Performance des deutschen Musikers und Autors Heiner Goebbels.
Wir bleiben bei Festspielen, wechseln aber das Bundesland. Erfreuliches gibt es auch aus Tirol. Die Festspiele Erl erzielten in der diesjährigen Sommersaison eine Auslastung von 88%, wobei der Ring des Nibelungen nach Angaben des Veranstalters zu fast 100% ausgelastet war und rund 12.000 Besucher in das Passionsspielhaus gelockt hat. Es handelte sich um die 5. und letzte Saison des scheidenden Intendanten Bernd Löbe. Der Deutsche macht Startenor Jonas Kaufmann Platz, der ab Herbst das Zepter in Erdl schwingen wird.
Ortswechsel nach Vorarlberg. Bei den Bregenzer Festspielen standen am und auf dem Bodensee 83 Veranstaltungen auf dem Programm. 85% der 227.000 Karten waren zu Festspielbeginn am 17. Juli bereits gebucht. Den künstlerischen Auftakt des Festivals bildete die umjubelte Premiere von Karl Maria von Webers »Der Freischütz«, der in Bregenz erstmals als Spiel vor dem See gespielt wird. Als Oper im Festspielhaus wurde in diesem Jahr Gioachino Rossinis »Tancredi« gezeigt.
Kommen wir noch zu einer Absage. Ein verhinderter Terroranschlag auf die Wien-Konzerte von Taylor Swift sorgte im August für internationales Aufsehen. Der Popstar wäre an 3 Tagen im Ernst-Happel-Stadion aufgetreten. Die Konzerte mussten jedoch kurzfristig gestrichen werden. 2 mutmaßliche Täter sitzen in Untersuchungshaft. Ein weiterer Mitwisser wurde festgenommen. Offenbar hatte der mutmaßliche Haupttäter und IS-Anhänger geplant, an einem der Konzerttage außerhalb des Stadions möglichst viele Menschen mit einem Sprengsatz sowie Hieb- und Stichwaffen zu töten. Einen Tag nach der Absage trafen sich hunderte Swifties, so werden die Fans von Taylor Swift genannt, in der Wiener Innenstadt, trotzten der Entscheidung des Veranstalters und sangen gemeinsam Lieder ihres Idols.
Zum Abschluss noch eine kleine Vorschau auf den Kulturherbst. Ab 19. September präsentiert der Steirische Herbst wieder rund einen Monat lang zeitgenössische Kunst. Das interdisziplinäre Festival setzt sich heuer unter dem Titel Horror Patriae mit dem Vaterland und der Heimat in vielschichtiger Betrachtung auseinander. Mehr als 15 Auftragswerke und eine Gruppenausstellung im Universalmuseum Joanneum in Graz warten auf die Besucher. Und welchen Lesestoff bringt der literarische Herbst? Eine Hommage an Thomas Mann und Promis, die über ihr Leben nachdenken. Während die Entertainment-Veteranen Thomas Gottschalk und Harpe Kerkeling persönliche Sachbücher veröffentlichen, debütiert die Schauspielerin Caroline Peters als Romanautorin. Harpe Kerkeling taucht in »Gebt mir etwas Zeit« in die Geschichte seiner Vorfahren ein. Thomas Gottschalk veröffentlicht das Sachbuch ungefiltert. Der Ankündigung nach geht es um Cancel Culture. Im Roman mit dem Titel »Ein anderes Leben«, der Burgschauspielerin Caroline Peters, unter anderem bekannt aus der ARD-Krimireihe »Mord mit Aussicht«, denkt eine Tochter über ihre verstorbene Mutter nach.
Werfen wir nun abschließend einen Blick zurück auf die schönste Nebensache der Welt, den Sport. 81 heimische Sportlerinnen und Sportler kämpften bei den Olympischen Spielen in Paris um Medaillen. Schlussendlich gelang mit 2x Gold und 3x Bronze das bisher 6. beste Ergebnis Österreichs. Über Gold in Marseille jubelten die Segler Lara Wadlau und Lukas Mehr in der 470er-Klasse sowie der Kitesurfer Valentin Bontus. Eine olympische Bronzene ging sich für Judoka Michaela Polares und die Sportkletterer Jakob Schubert sowie Jessica Pilz aus. Geplatzt hingegen waren die Medaillenträume bei Diskuswerfer Lukas Weiß-Heidinger, der bei der Europameisterschaft in Rom Silber geholt hatte und in Frankreich nur auf dem 5. Platz landete. Auch Speerwurf-Europameisterin Victoria Hudson verpasste den Einzug in das Olympiafinale mit Platz 20 deutlich.
Schon etwas länger zurück liegt die Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Österreichs Team spielte hervorragend, gewann seine Gruppe, schied dann aber im Achtelfinale gegen die Türkei unverdient mit 1:2 aus. Der Frust der Spieler und Fans saß tief, die Anerkennung für das ÖFB-Team war aber in ganz Europa spürbar. Ein voller Erfolg für das internationale Ansehen war erneut der Formel 1 Grand Prix in Spielberg. Mehr als 300.000 Fans aus aller Welt kamen in die Steiermark und wurden Zeugen des etwas überraschenden Sieges von George Russell im Mercedes. Freuen darf sich auch der Fiskus, denn seit 2013 gastiert die Formel 1 in Österreich. Die Wertschöpfung betrug seitdem 868 Millionen Euro. Die Steuereinnahmen liegen in 10 Jahren bei 183 Millionen Euro.
Welche sommerlichen Highlights gab es aus österreichischer Sicht im Sport noch? Der MotoGP-Lauf in Spielberg lockte mehr als 170.000 Motorradfans ins Murtal. Ein kräftiges Lebenszeichen gaben auch Österreichs Wassersportler von sich. Bei der Schwimm-EM in Belgrad gewann Felix Auböck Gold über 400 Meter Kraul. Die Staffel über 100 Meter Lagen setzte sich ebenfalls durch. Sensationell siegten auch das Wasserspringer-Duo Anton Knoll und Dariusz Lotfi im olympischen Synchronbewerb vom Turm. Und Synchronschwimmerin Wasiliki Alexandri staubte gleich zweimal EM-Gold ab.
Sein Karriereende verkündete hingegen Dominic Thiem. Eine hartnäckige Handgelenksverletzung zwingt den ehemaligen US Open-Sieger zu diesem Schritt. Sein letztes Turnier wird Thiem beim Wiener Erste Bank Open bestreiten. Das Tennisturnier ist vom 21. bis 27. Oktober angesetzt. Fix ist dort auch bereits das Antreten der rund 5 Top-10-Spieler der Weltrangliste.
Vor der Tür steht dann auch schon bald die Saison der Skifahrer. Das erste Rennen steigt wie immer Ende Oktober am Rettenbach Ferner in Sölden. Die Bilder des Winter Wonderlands sollen auch heuer wieder zahlreiche Gäste nach Österreich locken.
Rot-Weiß-Rot, Podcast des Auslandsösterreicher Weltbundes AÖWB.